Eine neue Aufzugsfahrt mit Raul steht an und daher vorher noch eine praktische Frage. Welche Taste drückst du, wenn du den Aufzug rufen willst? Viele machen ja einen Fehler, der die Wartezeit verlängern kann. Was die richtige Wahl ist, erfährst du am Ende dieser Folge. Jetzt viel Spaß mit Raul im Aufzug, wünscht Schindler.
Bevor es heute losgeht, du weißt sicher, was jetzt kommt, wie immer der Hinweis auf Steady. Mit Steady kannst du diesen Podcast finanziell unterstützen. Ein kleiner monatlicher Beitrag hilft mir und dem Team dabei, diesen Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter im-aufzug.de informieren und UnterstützerIn werden. So erhältst du vorab Zugang zu neuen Folgen und wirst, wenn du das möchtest, namentlich im Podcast genannt. Diese Woche geht also der Dank an die UnterstützerInnen Julia, Anna, Magdalena und Stefanie. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und schon geht's los. Carla Hinrichs ist Klimaaktivistin, Mitgründerin der letzten Generation und gerade mit ihrem Buch Meine verletzte Generation unterwegs. Als sie den Aufzug steigt, erzählt sie mir davon, wie früh sie gespürt hat, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt. Und von dem Moment, in dem aus Ohnmacht plötzlich politischer Wille wurde. Carla beschreibt, wann für sie die Fassade des Rechtsstaats bröckelte, wie absurd sich der Vorwurf der kriminellen Vereinigung anfühlt und weshalb Wut manchmal ein guter Motor ist. Wir diskutieren über Bürgerräte, Rückschritte in der Demokratie und die Frage, ob unser System gerade an seine Grenzen stößt. Und wir reden darüber, was bleibt, wenn morgens um 4 die Polizei vor der Tür steht und man trotzdem hoffnungsvoll ist. Aufzugtür auf für Carla Hinrichs. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich freue mich wirklich sehr, weil aktuell ist sie wirklich in vielen Medien zu sehen, weil sie nämlich demnächst auch ein Buch rausbringt mit dem Titel Meine verletzte Generation. Herzlich willkommen, Carla Hinrichs. Schön, dass du da bist.
Hey Raul, wie schön. Danke für die Einladung.
Ich frage ja all meine Gäste, hattest du schon mal einen awkward Moment in einem Aufzug?
Ja, hatte ich. Und ich habe ein bisschen gegrübelt, ob ich es erzählen möchte. Aber ich glaube, ich möchte es erzählen. Ich hatte mal eine Situation, das war nach einer Talkshow. Und das ist meistens sehr komisch, weil nach so Talkshow gehen alle Gäste, die da drin waren, die auch sehr politische Gegner sind, gemeinsam in das gleiche Hotel. Und so war ich dann mit einem Talkshow-Gast der FDP im Aufzug mit noch meiner Begleitung. Und dann wendet er sich so zu mir und es war eine männlich gelesene Begleitung, die ich dabei hatte. Und bevor er aussteigt, sagt er dann zu mir, na, aber treibt's heute Nacht nicht zu wild. Und das ist mir so, das hat mir so in den Knochen gesteckt, weil das für mich nochmal so gezeigt hat, mit was für einer Haltung er mir gegenüberstand. So mir als junge Frau in so einem Talkshow-Format und er irgendwie als älterer Mann, der denkt, er hätte die Welt verstanden. Das war ganz schön heftig und da musste ich als erstes dran denken.
Wie viel Sexismus? Also, oh Gott. Und vor allem, weißt du, also jetzt unter der aktuellen Situation so mit Epstein und Co., wer treibt's denn
ja,
hin?
Ja.
Also jetzt mal ernsthaft, das sind ja nicht die Frauen.
Ja.
Oh Mann, das tut mir leid, dass du die Erfahrung machen musstest.
Ja, es ist, es zeigt, glaube ich, ganz gut, in was für einer absurden Situation man teilweise landen kann. Und ja. Ich war ehrlich gesagt einfach ein bisschen sauer, dass ich in dem Moment nicht schlagfertig genug war und einfach was zurückgesagt hätte, so, sondern einfach nur perplex dastand.
Was hättest du am liebsten geantwortet?
Ich weiß nicht. Ich bin ja eigentlich in einer sehr tiefen, gewaltfreien Haltung, würde ich sagen. Und ich habe aber manchmal das Gefühl, manchmal darf man schon so ein bisschen teasy schlagfertig sein und irgendwas so ein bisschen Gemeines zurückzusagen. Vielleicht wäre das in Ordnung gewesen.
Also ich hatte ja schon ein paar Gäste zu Gast, die erzählt haben, dass der Aufzug im Bundestag, seitdem die AfD da quasi jetzt auch Büros hat, dass diese Aufzüge wirklich unangenehme Orte geworden sind. Wenn du dann plötzlich mit so einem AfD-Politiker dann den Raum teilen musst und du kannst ja nicht raus.
Ja, aua, wow. Ja, das stelle ich mir auch sehr, sehr, sehr anstrengend vor. Ich war nur einmal im Bundestag zu Gast bei jemandem und da hat mir dann die, ich weiß nicht, das ist dann irgendwie die Bundestagspolizei oder so, die haben mir dann vorher noch gesagt, aber nicht festkleben, auch nicht in Aufzügen. Da hatten sie besonders Angst vor, dass ich mich irgendwo auf dem Weg dann festkleben würde an Menschen oder im Aufzug oder irgendwo im Bundestag.
Wow. Ich war mal im Bundestag und hatte eine Mütze auf mit einem Kommunistenstern drauf, weil ich das irgendwie lustig fand. Und dann wurde ich gebeten, politisches Symbol abzunehmen.
Oh, okay. Weil es ist ja kein politischer Ort.
Na, was auch immer. Auf jeden Fall fand ich es auch interessant. Du bist ja Sprecherin und Mitgründerin der letzten Generation. Jedenfalls bist du so bekannt geworden. Du kommst aus Bremen. Hast Yoga angefangen zu studieren.
Mhm.
Und das Thema Klimawandel ist dein Thema. Wie würdest du einem Kind die Klimakrise erklären, ohne ihm Angst zu machen?
Das ist eine sehr, sehr tiefe Frage. Also, ich glaube, man kommt schwer drum rum, dass es beängstigend ist. Zu erklären, zu sagen, hey, also durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe, zum Beispiel Öl und Gas, sind wir in eine Situation gekommen, wo sich unsere Welt, wo sich unser Planet verändert und immer heißer wird. Und wir Menschen können nur in einem bestimmten Spektrum von Hitze leben. Und es kann gut sein, dass das einmal überschritten wird und das dann auch für uns Menschen und die Tiere auf diesem Planeten sehr bedrohlich wird und das heute auch schon ist. Und dann würde ich aber wahrscheinlich sowas sagen wie, das ist ganz schön beängstigend und ganz schön gruselig. Und gleichzeitig bringt es uns aber als Gesellschaft an einem Punkt, wo wir nicht anders können, als uns zu verändern. Wir müssen uns verändern, weil sich alles um uns herum verändert. Und diese Veränderung ist nicht aufhaltbar. Und schon jetzt geht es ganz schön vielen Menschen auf diesem Planeten nicht gut. Und die Systeme, in denen wir leben, die sind nicht gut, so wie sie sind für so viele. Und wenn wir jetzt an einen Punkt kommen, wo sich alles ändert, dann können wir es ja vielleicht zum Besseren verändern. Vielleicht würde ich das so versuchen.
Das ist voll schön. Ich würde vielleicht noch ergänzen, wo man schon mal in der Lage war, sich zu verändern.
Mhm.
Also vielleicht, dass die Menschheit sowas auch schon mal geschafft hat in anderen Themenbereichen.
Das würde ich vielleicht auch erzählen, ne? Wenn wir in der Geschichte zurückgehen, dann waren Menschen immer wieder in sehr auswegslos erscheinenden Situationen.
Mhm.
Und man dachte, die werden sich niemals ändern. Und das wird jetzt für immer so bleiben. Und es ist total beängstigend und total furchtbar und grausam. Und daraus haben sich Menschen befreien können. Das können wir zum Beispiel sehen, dass die Möglichkeit, dass ich mit dir heute hier sprechen darf, als Frau, das wurde erkämpft. Über Jahrhunderten gehörten die Frauen in die Küche und nicht in die Öffentlichkeit. Das ist eine so große Errungenschaft, wo man früher sogar den Frauen die Freiheitsrechte eingefordert haben, die das anders haben wollten, die hat man als hysterisch abgetan. Da hat man gesagt, die sind verrückt, das wird sich nie ändern. Das ist Gott gegeben, das ist so. Und dann hat sich alles verändert. Und genauso vielleicht in der Bürgerrechtsbewegung in den USA, die Unterdrückung der schwarzen Menschen, da hat man vielleicht auch gesagt, das wird immer so bleiben, das ist so furchtbar. Und dann haben sich Menschen aufgelehnt. Und ich würde niemals heute von Gleichberechtigung sprechen, aber es ist auf jeden Fall eine viel, viel bessere Situation, als es damals war. Also ja, es gibt Situationen, in denen haben sich Menschen aufbegehrt und dann haben sich Dinge verändert. Und oft ging das dann auch ganz schön schnell. Man darf sich vielleicht an die deutsche Revolution erinnern, erst vor ein paar Jahrzehnten, wo plötzlich die Mauer gefallen ist, wo Menschen gedacht haben, das wird für immer so bleiben. Die DDR wird immer aufrechterhalten werden als System. Und dann ist es gestürzt worden. Dann war plötzlich alles anders.
Und ich frage mich, ob, wenn man diese Beispiele findet, wo Veränderung möglich war, man den Menschen, die Klimaleugner sind, Klimawandelleugner sind, vielleicht sogar auch helfen könnte, zu sagen, die Angst, die du spürst, weswegen du vielleicht gerade auch dagegen bist, kann man konvertieren in etwas. Aber wir können das eigentlich als Menschheit.
Mhm. Ja, ich glaube, Menschen haben sehr, sehr viel Angst vor Veränderungen. Und das ist ja auch verständlich. Ich glaube, diese Geschichten, alles bleibt so, wie es ist, dieser Wunsch nach Stabilität, der ist einfach sehr, sehr groß. Und das sind Geschichten, die, glaube ich, sehr gut funktionieren und seit Jahrzehnten geprägt wurden. So, Hauptsache alles bleibt, wie es ist. Und das gibt uns dann Sicherheit, immer die große Frage nach Sicherheit. Mhm. Und jetzt sind wir aber ja in einer ganz anderen Situation. Es wird sich alles verändern. Das ist Fakt. So, es ist wissenschaftlicher Fakt, dass sich durch die Klimakrise unsere Lebensbedingungen verändern werden. Und im nächsten Jahrhundert massiv. So. Das heißt, ich als junger Mensch werde das miterleben. Und dann plötzlich in Schockstarre dazustehen und zu sagen, aber wir wollen doch einfach nur, dass es so bleibt, wie es ist. Das ist halt kein Weg. So. Und das zu nutzen, das zu sehen und das zu nehmen, sich diese Krise auch anzueignen und zu sagen, hey, und jetzt verändern wir alles. Weil an dieser Krise zeigt sich auch was. Nämlich, dass die Systeme, in denen wir gerade leben, zum Beispiel das kapitalistische System, dass es an ein Ende kommt. Und dass es da was Neues braucht.
Gab es für dich so einen Moment, wo du gesagt hast, der hat mich politisiert?
Das wünschte ich, dass ich diese Frage beantworten könnte, weil die immer wieder kommt und den gibt's nicht. Die früheste Erinnerung, die ich habe an einen Moment, der vielleicht auf eine Art politisch war, da war ich vielleicht so 11, 12, an Silvester. Und alle haben fröhlich gefeiert und ich habe bitterlich geweint, weil ich nicht verstanden habe, wie man alles um sich rum so verpesten kann. Und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was ist denn mit den Tieren, die nicht weg können und mit den Menschen, die kein Zuhause haben und das alles stinkt und voller Rauch. Und ich habe so geweint und dann hat meine Mama mich in den Arm genommen und hat gesagt, hey Carla, du weißt, dass man auch was machen kann. Und dann bin ich danach auf die Suche gegangen nach einer Jugendgruppe, die irgendwie versucht, was zu verändern und bin dann in Bremen bei Amnesty International gelandet. Das war vielleicht so der erste Moment, woran ich mich daran erinnere, wo ich das Gefühl hatte, ah, hier ist alles falsch. Ja.
Ich fände es so interessant, du hast ja jetzt gerade gesagt, Frauenbewegung oder die Menschenrechtsbewegung in den USA. Es gibt ja viele Parallelen auch mit Menschen mit Behinderung, was ja meine Zielgruppe ist, dass die ja auch früher versteckt waren, beziehungsweise gar vernichtet wurden. Und wir jetzt gerade in einer Zeit uns befinden, in der wir vielleicht noch die maximale je erreichte Freiheit haben, um uns zu äußern, eigene Podcasts zu betreiben, miteinander in Dialog zu gehen, für die Rechte zu kämpfen.
Ja.
Wo die Frage aber auch steht, wenn das so weitergeht, sowohl das Klima als auch diese permanente Spardiktat, dass das ja auch wieder verschwinden kann. Ja. Also Errungenschaften, die wir als Gesellschaft erreicht haben, nicht immer nur linear nach vorne gehen, sondern auch zurückgehen können.
Absolut.
Macht dir das auch Angst?
Total. Es berührt mich gerade, dass du das so ausdrückst, weil du es ja schon an deinem eigenen Körper erlebst einfach. Und ich glaube, wir erleben es auch auf eine Art, als Frauen in diesem Land, wie sich feministische Bewegungen zurückdrehen, wie sich freiheitliche Bestrebungen zurückdrehen und wie da, ja, gerade jetzt irgendwie mit der AfD im Bundestag, mit einer immer rechter werdenden Gesellschaft vielleicht auch, wie sich eigentlich gerade auch sehr viel zurückdrehen kann. Das finde ich krass beängstigend. Das finde ich unglaublich gruselig. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, da so den Finger drauf zu legen und zu sagen, hey, guck mal, hier und hier und hier können wir das sehen. Und wir müssen dagegen aufbegehren. Das ist was, wo wir einen Riegel vorschieben müssen, was wir aufhalten müssen und dann in die andere Richtung lenken müssen.
Es gab im Deutschlandfunk mal ein Interview mit einer Sozialwissenschaftlerin, die nannte es das feministische Paradoxon. Mhm. Also das die rechten Parteien ihrer Ansicht nach nur deswegen so aufsteigen konnten, weil sie Frauen an der Spitze hatten.
Mhm.
Also Alice Weidel oder in Italien Meloni. Und dass das quasi dieser progressive Anstrich war, den die Partei hatte. Ja, seht her, wir haben sogar eine Frau.
Ja.
Das kann ja gar nicht so falsch sein. Aber in Wirklichkeit, wenn sie dann an der Macht wären, einen Bärendienst an der Gleichberechtigung von Mann und Frau leisten würden.
Absolut, absolut. Es ist nicht jede Frau per se Feministin. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig auch zu sagen. Du kannst auch als Frau antifeministisch sein. Das funktioniert, selbst als lesbische Frau.
Oder als rollstuhlfahrender, genau, oder als rollstuhlfahrender Finanzminister auch Kürzungen machen für Menschen mit Behinderung.
Ja, absolut. Haben wir alles schon erlebt, so, ja.
Jetzt ist es natürlich so, dass, also ja, das Thema Klima ist ja offensichtlich, da werden wir auch heute viel darüber reden, dass man aber, wenn man dann an diesen Punkt kommt, wo man sagt, die Welt ist so ungerecht, es ja Menschen gibt, die dann resignieren und Menschen gibt, die dann wütend werden, die versuchen dann nach vorne zu gehen, vielleicht auch mit einer bestimmten Hoffnung geleitet, versuchen Lösungen zu finden. Und zu denen würde ich dich zählen. Was glaubst du, macht das anders aus?
Also, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass wenn man sich immer mehr Wissen aneignet darüber, wie düster die Situation eigentlich gerade aussieht und in was für eine düstere Zukunft wir auch gehen, wenn man das alles sich mal so wirklich offen, mit offenem Herzen ansieht, dann sieht das nicht gut aus. Und dass das einen riesen Schmerz auslöst und eine unglaubliche Trauer auslöst, das kann ich unglaublich nachvollziehen. Das habe ich auch erlebt und in mir hat es schnell auch eine Ohnmacht ausgelöst. Also du sagtest jetzt Resignation, ich habe es eher als Ohnmacht empfunden, als Überwältigung, als ich habe mich unfassbar klein gefühlt, was kann ich denn tun? Und ich habe dann auch tatsächlich sogar mit Depressionen zu kämpfen gehabt, weil ich mich so klein und alleine irgendwie in dem Ganzen gefühlt habe und hilflos. Und da können bestimmt viele Menschen ja zu relaten oder das nachvollziehen. Dieses Gefühl von, ich will eigentlich die Decke über meinem Kopf nur drüber ziehen und nichts mehr hören und nichts mehr sehen von all dem, was da draußen passiert. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist so, das ist ja gemacht. Da sind ja Menschen schuld dran. Das ist nicht einfach so. Das ist keine auswegslose Situation. Ich bin darin eigentlich auch nicht hilflos in dem Sinne, sondern es gibt ganz klare Gegenüber, es gibt ganz klare GegnerInnen da drin, die das geschaffen haben. Und das hat eine Wut in mir kreiert. Und ich versuche seitdem so zu leben, dass immer, wenn ich traurig bin und verzweifelt bin, dass ich mir die Frage stelle, woher kommt das denn? Und dann entsteht ziemlich schnell bei mir eine Wut. Und Wut ist etwas, also viele Menschen haben Angst vor Wut, weil sie super schnell destruktiv auch sein kann. Aber erstmal ist Wut die animierende Emotion, die einen losgehen lässt, die sagt, okay, Bettdecke weg, ich gehe jetzt los, ich wehre mich jetzt. So. Und das ist eigentlich eine unglaublich bestärkende und impulsive Emotion, wo ich sagen würde, wenn wir das schaffen, die Menschen aus der Trauer rauszuholen und in die Wut zu bringen, dann kann so Großes passieren. Da ist so eine Energie hinter, die entstehen kann.
Würdest du dem zustimmen, wenn ich beobachten würde, dass du vorher Yoga studiert hast, im Glauben mit den Mitteln des Rechts schon für Gerechtigkeit sorgen zu können?
Ja, definitiv.
Aber dann irgendwann die Erkenntnis vielleicht hattest, Moment mal, das Recht schützt gar nicht die Unterdrückten oder das Klima, sondern das Recht schützt eigentlich den Status quo.
Ja.
Ohne jetzt zu unterstellen, das unterstützt nur die Reichen, aber es unterstützt, schützt eher den Status quo.
Definitiv. Ja, das war auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich gemacht habe. Also diese Erzählung von studier doch Jura und dann kannst du dafür die Rechte einstehen, dann kannst du auch dafür Gerechtigkeit kämpfen und so weiter. Da bin ich in meinem Studium an so viele Punkte gekommen, wo ich so dachte, ah, warte, stopp, darum geht's hier nicht. Also man muss sich nur mal in einen Gerichtssaal setzen und einen Strafprozess sich angucken. Dann geht's in den allermeisten Strafprozessen überhaupt nicht darum, das Opfer und den Täter wieder auf eine Ebene zu bringen. Man würde ja denken, das wäre Gerechtigkeit, ne? Der eine hat dem anderen was angetan und am Ende sollen beide wieder in dem gleichen Staat zusammen leben, also bringt man sie auf eine Ebene. Ne, der Staat macht das durch Strafe. Ich halte da nicht so ganz viel von diesem System, aber das wäre vielleicht erstmal der Ansatz, den Menschen haben, sagen so, darum geht's doch. Wenn man sich das aber eigentlich anguckt, geht es darum überhaupt nicht. Das Opfer hat in den meisten Strafprozessen überhaupt gar keine Rechte, wird vielleicht sogar retraumatisiert, weil es aussagen muss vor Gericht, weil es sich dem Täter wieder gegenübersetzen muss. Und am Ende geht es nur darum, dass der Staat seine Macht demonstriert und eben sagt, du hast was falsch gemacht, du hast dich nicht an meine Regeln gehalten und quasi einmal dem Täter auf den Deckel gibt und ihn wieder so zurück an den Boden der Tatsachen bringt. Das Opfer hat überhaupt nichts zu suchen in so einem Prozess. Das heißt, es entstehen eigentlich in Gerichtsprozessen, entsteht keine Gerechtigkeit. Das war für mich ein unglaubliches Learning. Da dachte ich so, oh wow, krass, okay, das habe ich irgendwie mir anders vorgestellt. Sollte ich mal Richterin werden, auch total die Hände gebunden. Weil was kann ich als Richterin tun? So ist halt das System, Punkt. Und das hat mir viel gezeigt. Und dann bin ich an Punkte gekommen. Ich habe zum Beispiel meinen Schwerpunkt im Umweltrecht gemacht. Und dann habe ich gemerkt, boah, da sind doch eigentlich voll die klugen Gesetze und total die klugen Prinzipien, die wir haben. Und die gibt es auch schon, da war ich noch nicht mal auf der Welt, da gab es die schon. Und damit hätte man eigentlich die Klimakrise verhindern müssen. Man hätte es zumindest schaffen müssen, dass Deutschland seinen Beitrag leistet international. Und das hat man nicht getan, weil die Regierungen sich einfach nicht an ihre eigenen Gesetze halten. Und das war für mich dann so der zweite Punkt, wo ich dachte, uff, okay, das ist ja alles schön und gut, dass wir darin Gesetze haben und so, aber wenn sich nicht dran gehalten wird, und dann?
Was ist denn von deinen Erwartungen an den Rechtsstaat noch geblieben?
Sehr wenig. Also ich glaube, ich habe so ein bisschen hinter seine schillernde Fassade geblickt, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren. Mhm. Und dadurch ist diese Fassade hat sich irgendwie so aufgelöst. Also sie ist nicht mehr da. Ich habe gelernt oder gemerkt, dass ein unglaublich krasses, positives Gefühl zum Rechtsstaat in Deutschland existiert und dass die Menschen da ganz, ganz stark dran glauben. Das passiert mir oft, wenn ich irgendwie vor Gericht stehe und dann werde ich verurteilt und dann sagt man mir, ja, Carla, aber irgendwann, dann wird ja ein Gericht nochmal was anderes entscheiden, weil du kannst ja den Rechtsweg gehen und dann wird irgendwann ein Gericht was anderes entscheiden. Oder es passiert irgendwas Unrechtes auf der Straße, meinetwegen Schmerzgriffe durch die Polizei. Und dann wird mir gesagt, ja, aber du kannst ja dagegen klagen. Und dann wird das Gericht das schon entscheiden. Und das ist halt einfach nicht so. Also gerade zu sehen, wie politische Fälle versucht werden, juristisch zu lösen, die aber nicht juristisch lösbar sind, da kommt ein Rechtsstaat einfach an seine Grenzen. Und das sieht man, finde ich, ziemlich deutlich. Und das habe ich in den letzten Jahren so an meinem eigenen Leib erfahren. Und dadurch etwas, wo viele Menschen, würde ich sagen, in diesem Land das immer und alltäglich erleben, ich aber super privilegiert groß geworden bin und das einfach nicht zu meiner Lebensrealität gehörte, sondern ich mit diesem schillernden Bild des Rechtsstaats einfach groß geworden bin, ich jetzt über den Protest etwas vielleicht an meinem eigenen Leib erfahren habe, was andere in diesem Land immer wieder erfahren, würde ich sagen, und wo es für mich ja sehr erhellend irgendwie auch auf eine Art war, ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man so quasi an seinen Grundfesten erschüttert wird, ne, woran man geglaubt hat, mit welchen Gedanken man aufwuchs, und wenn man dann so daran erschüttert wird, was könnten Alternativen sein? Weil wenn es gar kein Rechtssystem gäbe, das wäre wahrscheinlich auch gruselig. Wie kriegen wir das repariert? Hast du eine Idee?
Mhm. Ich denke, wir sind an einem Punkt, wo das demokratische System, wie es jetzt gerade ist, an seine Grenzen einfach stößt. Das ist einfach so. Und das sehen wir in vielerlei Hinsicht. Das ist wirklich die Klimakrise einfach nur ein Beispiel. Da stößt es an Grenzen. Mhm. Ich will gar nicht sagen, dass das System per se dumm gedacht ist oder so. Wenn man sich anguckt, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, dann ist es eigentlich total krass, wie man es geschafft hat, in so einem zerstörten Land mit so viel zerstörtem Vertrauen überhaupt eine so freiheitliche Grundordnung zu schaffen. Das eigentlich ist es ziemlich beeindruckend. Aber es kommt eben an seine Grenzen. Und da finde ich es ganz wichtig zu sagen, so wie das jetzt ist, ist es eben nicht in Stein gemeißelt. Dinge können sich verändern, Systeme verändern sich und müssen sich auch verändern, wenn die Situationen sich verändern. Nach dem Zweiten Weltkrieg zu sagen, hey, mit den Lehren aus der Weimarer Verfassung, aus dem Weimarer Reich, dass man da sagt, so, okay, man möchte irgendwie möglichst stabiles System schaffen. Okay, ergibt erstmal Sinn. So. Aber heute, in einer sich so schnell verändernden Welt, ist diese Stabilität eben an seine Grenze gekommen, weil die Stabilität im Moment das nicht weitermachen, das sich nicht verändern, verändert alles. So. Und dann muss man sich fragen, wie kann es denn anders sein? Wie kann es besser sein? Und ich habe das Gefühl, das könnte funktionieren, indem man sagt, wir holen mehr Menschen dazu. Wir geben die Verantwortung an das, was über im Bundestag dran steht, dem deutschen Volke. Wir geben die Verantwortung an die Menschen, nehmen eben mehr Menschen dazu, die entscheiden. Ich bin sehr beeindruckt von sowas wie Bürgerräten oder Gesellschaftsräten, wo Menschen zusammenkommen und gemeinsam Entscheidungen finden, die gelost sind, aber repräsentativ für das Land gelost sind. Also wo wirklich Repräsentation stattfindet und eben nicht über sowas wie Wählen, was und dann wartet man 4 Jahre, bis dann halt das umgesetzt wird, was man sich erhofft von der Partei, sondern wo selber Verantwortung übernommen wird durch die Bürgerinnen. Und damit kann, glaube ich, unser demokratisches System, wie es jetzt ist, demokratischer werden und krisenresilienter werden, weil es eben in der Lage ist, schneller, aber demokratischere Entscheidungen für alle zu treffen. Aber das ist eine sehr große Vision.
Also was ich halt als Aktivist dann oft denke, das sind coole Ansätze mit den Bürgerräten und so. Und ich glaube da auch dran, ich wünschte mir auch, dass es viel mehr diese Möglichkeiten gäbe. Mir fehlen manchmal so ein bisschen die Belege. Weil die Bürgerräte, die ich kenne, die generieren am Ende ein PDF. und es landet dann bei irgendeiner Verwaltung oder der Politik in der Schublade und wird nicht umgesetzt, weil es konsequenzlos ist, weil es gibt keine Verpflichtung, das dann auch umzusetzen. Und das einzige wirksame Hebel in den letzten Jahren, der einzige wirksame Hebel in den letzten Jahren, den ich sehe, waren, wir gehen alle vor das Bundesverfassungsgericht. Mhm. Aber das Bundesverfassungsgericht ist dafür auch nicht gemacht. Mhm. Fragen, die Politik nicht lösen konnte, per Gericht entscheiden zu lassen. Weil die große Gefahr, die ich da nämlich sehe, was machen wir denn, wenn das Bundesverfassungsgericht der anderen Seite Recht gibt? Also was machen wir denn, wenn dann gesagt wird, na, aber wieso, die Fossil-Lobby hat doch Recht. Dann ist quasi das letzte Mittel, das wir als BürgerInnen hatten, wir gehen vor das Bundesverfassungsgericht, verloren gegangen.
Ja, also in meinem Kopf ist es schon verloren gegangen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass uns diese Klagen vor dem Verfassungsgericht wirklich noch fundamental weiterbringen. Weil wir haben das ja gesehen. Also wir hatten 1,5 Millionen Menschen auf den Straßen mit Fridays for Future, die gesagt haben, hey, wir brauchen eine bessere Klimapolitik. Es gab ein
so viele wie nie zuvor.
Niemals zuvor in der Bundesrepublik Deutschland so. Und dann gab es ein Urteil vom Verfassungsgericht, ja, das aktuelle Klimagesetz ist verfassungswidrig. So, das ist erstmal ein Brett. Mhm. Ja, und dann?
Ja.
Dann muss halt nachjustiert werden. Das dauert ewig. Und gerade bei allen Prognosen wird dieses Nachjustieren nicht passieren. Was basically ist, man ignoriert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts einfach. Natürlich können wir dann wieder zum...
Und in der Zeit gab es 2 Regierungswechsel. Und es gibt niemanden, der haftbar ist.
Niemand, der zur Verantwortung gezogen wird. Absolut.
Ja.
So, also in meinen Augen habe ich kein Vertrauen da rein, dass wir sagen, wir stützen uns auf diese Instanz Bundesverfassungsgericht. Und dann ist ja auch noch der andere Punkt, wer im Bundesverfassungsgericht sitzt, ist ja politisch. Und das haben wir ja auch letztes Jahr wunderschön gesehen, wie man die Wahl einer vermeintlich grün eingestellten Verfassungsrichterin einfach mal ebenso verhindern kann. Also das ist ja leider auch politisch gesteuert. Das heißt, dass wir dann früher oder später das Verfassungsgericht als diese Instanz komplett verlieren, das ist fast schon vorprogrammiert in einer faschistischer werdenden Regierung.
Wenn wir jetzt sagen, wir brauchen BürgerInnenräte, müssten wir dann wahrscheinlich auch sicherstellen, also du hast gesagt Losverfahren, müssen wir aber auch sicherstellen, dass Quoten erfüllt sind.
Ja, genau.
Also wenn es dann nur Deutsche wären, dann wäre das ja auch wieder problematisch. Oder nur die, die es sich leisten können.
Total. Es ist ziemlich kompliziert, einen solchen Rat zusammenzustellen, der wirklich die ganze deutsche Bevölkerung, und damit meine ich nicht die mit dem deutschen Pass, sondern da meine ich alle, mit einzubeziehen zu können. Das ist kompliziert, aber das ist nicht unmöglich. Und es gibt Organisationen, die das können. So. Und da, die das können in so einem, man nennt das so stratifiziertes Verfahren, man löst erst eine große Masse an Menschen aus in so einem ersten Verfahren, Und dann lost man nochmal aus diesen Menschen repräsentativ. Und da wird dann wirklich gelost nach Alter, Geschlecht, finanziellem Status, Landbevölkerung, Stadtbevölkerung, Menschen mit Behinderung, ohne Behinderung, erkrankte Menschen und so weiter. Da gibt es einen endlosen Katalog, aus dem man quasi auswählt, um es möglichst, also eben möglichst, möglichst repräsentativ hinzubekommen. Das ist möglich. Mhm. Natürlich kostet es Geld, ne? Das muss man auch wollen. Also das barrierefrei zu gestalten, muss man wollen. Das zu gestalten, dass Menschen, die nicht alle Deutsch sprechen, daran teilnehmen können, das muss man wollen. Dass die alleinerziehende Mutter mhm. aus Bayern in Berlin an so einem Rat teilnehmen kann, das muss man wollen. So. In meiner mhm. Utopie will man das und schafft man das miteinander.
Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und wirst, wenn du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du auf im-aufzug.de. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Und hast du Beispiele, wo das gelungen ist?
Also es gibt ziemlich viele Beispiele, wo solche Räte ausprobiert wurden. Es gibt kein Beispiel, wo ich sagen würde, das ist das perfekte Beispiel. Das gibt es einfach nicht. So, es gibt viele Beispiele, wo anhand der einfach nur der deutschen Staatsbürgerschaft zum Beispiel ausgelost wurden. Das ist nicht repräsentativ, finde ich, in Deutschland so, ne? Aber es gibt viele Beispiele, wo solche Räte stattgefunden haben, wo man annähernde Versuche hinkriegt, wo man sagt, die sind eigentlich ziemlich geile Versuche. Mhm. Und ich finde zum Beispiel den Bürgerrat Klima, den es 2021 von einer gesellschaftlichen Initiative ins Leben gerufen gab, den finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Beispiel. Da hat man einen Maßnahmenplan zur Klimakrise erstellen wollen, also Maßnahmen, die eine Regierung umsetzen sollte, die man jetzt bräuchte und direkt ergreifen könnte in der Klimakrise. Und am Ende würde dieser Maßnahmenplan mit 90% Zustimmung dieses Rates verabschiedet. Es gibt im Bundestag nie 90% Zustimmung für irgendeine mutige Forderung. Mhm. Also das ist schon mal gewaltig. Das ist unglaublich, dass man sich dass der Autofan aus dem Ruhrgebiet am Ende gesagt hat, ja, da stimme ich für, weil eben Diskussion und Gespräch und Austausch auf Augenhöhe stattgefunden hat. Natürlich ist aber das Traurigste an diesem Rat, wurde von der Bundesregierung vollkommen ignoriert. Also er spielte überhaupt keine Rolle.
Also das PDF landet in der Schublade.
Genau wie du sagst, es landet in der Schublade. Und das ist eigentlich bei fast all solchen Räten ist das bisher passiert, dass das in der Schublade landet. Die letzte Bundesregierung, die Ampelregierung, hat ja sogar sich selber gesagt, wir wollen solche Räte einberufen als Unterstützung. Die haben einen Bürgerrat Ernährung durchgeführt, ihn vollkommen ignoriert. Alles landet in der Schublade. Und dann passiert nämlich genau das Gegenteil. Also die Menschen, die eigentlich eine sehr positive Demokratieerfahrung machen, ne, also das muss eine unglaubliche Erfahrung sein, mit Menschen zu diskutieren, am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, zu sehen, hey, wir schaffen das zusammen. Das ist eine krasse Demokratieerfahrung, die wir ja oft auch nicht machen. Also im Moment in unserer Demokratie werden wir alle 4 Jahre gefragt zu wählen. Das wird uns gesagt, das ist Demokratie. Also diese Erfahrung zu machen, die ist so stark, wenn es dann ignoriert wird, dann dreht die sich um ins Gegenteil. Und das ist dann besonders problematisch. Also das ist dann besonders dramatisch. So, da gibt es ein extrem...
Ja. Und dann entstehen so Aussagen, die da oben machen eh, was sie wollen.
Genau, total. Und dann schlägt es einfach nur ins Negative um. Gibt es ein total gutes Beispiel dafür, dass was nach der friedlichen Revolution in der DDR passierte. Da hat man sich nämlich tatsächlich versucht, als Gesellschaft zu organisieren in so runden Tischen. Und hat zum Beispiel angefangen, eine gesamtdeutsche Verfassung auszuarbeiten und so weiter. Und das wurde vom Westen vollkommen ignoriert. Und deswegen fühlte sich dann für viele Menschen aus dem Osten dann auch so dieses neue System wie so übergestülpt, die neue Verfassung wie so übergestülpt an. Eben weil die Menschen das erste Mal in einem Leben wirklich demokratisch miteinander zusammengekommen sind und Entscheidungen gemeinsam treffen wollten und dann ignorieren werden. Und die Auswirkungen sehen wir ja bis heute. Also wir sehen bis heute, wie Menschen darüber berichten, wenn mit denen sprichst, so ja, uns wurde dann halt ein neues System aufgedrückt, was wir nicht wollten, wo wir nicht mitentscheiden konnten, was politische Konsequenzen über Jahrzehnte hat.
Ich hatte vor ein paar Ausgaben Monika Young hier zu Gast. Einsamkeitsforscherin. Und die sagte, dass wir auch immer weniger Orte haben, wo wir einander begegnen können, ohne konsumieren zu müssen.
Mhm.
Und da habe ich gefragt, was könnten das für Orte sein? Da meine ich, also Nachbarschaftsinitiativen. Ja. Also es ist ja so eine Art Mini-Bürgerrat, ja, sagen wir jetzt mal. Und dann unterhielten wir uns darüber und dann habe ich mich gefragt, warum bist du eigentlich nie auf einer Nachbarschaftsinitiative? Und ich meine, ich kenne das ja hier in Kreuzberg, da gibt es ja welche. Mhm. Und wenn ich mich dann mit den Leuten, die sich dort engagieren, unterhalte, dann erlebe ich sowas, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist halt auch alles verboten. Also jede Initiative, die du ergreifst, um deine Straße zu verschönern, ist erstmal verboten. Ja. Du darfst die Bäume nicht begrünen, also die Flächen da, du darfst nicht einfach eine Parkbank aufstellen. Selbst ein Hakenkreuz an der Hausfassade darfst du nicht wegmachen, weil das eigentlich jemand anderes machen muss. Ja. Und das wird aber nicht gemacht. Und dann bleibt das Hakenkreuz halt an der Fassade. Und das sind so kleine Maßnahmen, wo ich denke, wir haben auch die Verantwortung für unsere Gesellschaft so weit dem Staat auch übertragen, wenn der das dann nicht löst, dann entsteht ein Vakuum.
Mhm.
Und wenn wir uns das nicht machen dürfen, dann werden wir auch noch kriminalisiert.
Ja.
Und das hat mich wirklich schockiert. Und wenn, also wir reden ja gleich über Klimakleber und letzte Generation und so. Also ich sympathisiere mit der Bewegung und ich finde das irgendwie auch eine sehr sinnvolle, logische oder eine logische Konsequenz daraus, wenn man das Gefühl hat, es passiert nichts, dass dann ziviler Ungehorsam einfach irgendwann kommt. Und da denke ich ja lieber kleben als Gewalt. Mhm. Aber dieser Widerstand, der sich dann daraus ergab gegen die Aktivistinnen, das wirkte wirklich wie so ein Kindergarten.
Mhm.
Also ich komme gerade vom Stöckchen aufs Häuschen, ich gerade meine Argumentation, aber so dieses, Mann, Leute, seht ihr nicht, was das eigentliche Problem ist?
Ja.
Das Problem ist nicht jemand, der sich auf den Boden festgeklebt hat, sondern das Problem ist doch eigentlich, dass wir uns politisch gar nicht mehr wirksam fühlen.
Mhm. Mhm. Ich finde, dass der Gedankengang, den du gerade ausgeführt hast, gar nicht so weit laufend war oder so vom Stöckchen aufs Hölzchen, sondern eigentlich sehr rund. Also es ist, würde ich sagen, ich würde sagen, es ist ziemlich doll, was Menschen erfahren haben. Also Menschen, die bei der letzten Generation mitgemacht haben, die sich vielleicht schon seit Jahren versucht haben zu engagieren und immer das Gefühl haben, sie bekommen eigentlich einen Riegel vorgeschoben. Es ist nicht wirksam, es wird nicht gehört, es darf nicht mal umgesetzt werden und so weiter. Also so selbst diese kleinen Schritte, wo dann einfach nur Schwierigkeiten gemacht werden. Und da würde ich sagen, wahrscheinlich haben viele diese Erfahrungen gemacht und haben sich so einem Protest angeschlossen, wo sie gesagt haben, okay, und jetzt verlassen wir unsere Komfortzone. Ich würde sagen, das Wichtigste in einem Protest ist zu sagen, ich bin bereit, den Status quo zu verlassen und einen Schritt daraus zu gehen.
Mhm.
Und ich protestiere. Und ich würde sagen, die letzte Generation war in dem Sinne einer der größten Versuche, dieses Vakuum aufzubrechen in den letzten Jahren. Aufzubrechen und da was reinzulegen und den Menschen ein Mittel an die Hand zu geben, was eben einen aus diesem Frust befreit und gleichzeitig aber halt nicht der Schritt ist, man wirft mit Steinen auf irgendwas, sondern das Tool an die Hand bekommen zu haben, sozusagen, hey, es gibt da einen Weg dazwischen und wir sind nicht machtlos und wir können auch mit einer kleinen Gruppe, und das waren wirklich ja am Anfang unfassbar wenig Menschen, ich glaube 24 Menschen am ersten Tag, mit denen wir uns auf die Straße setzen, können wir eine massive Aufmerksamkeit erringen, die durchs ganze Land zieht. So. Das ist, finde ich, ein so großer Akt der Rebellion und ein so großes Zeichen eben gegen dieses Vakuum und dieses Vakuum auch aufbrechen zu können.
Jetzt total. Und wenn wir uns noch an die Bewegung davor erinnern, Fridays for Future, die alle freitags nicht zur Schule gehen, die Debatten, die es dann darum gab, ob das wirklich okay ist, wenn die Kinder freitags nicht zur Schule gehen. Wo ich denke so, warte mal, das sind die gleichen Leute, die gesagt haben, wir sollen den Kindern in der Schule Demokratie beibringen.
Ja.
Wo ich mich wirklich gefragt habe, was wollt ihr denn den Kindern sagen, wie Demokratie funktioniert, wenn am Ende nichts funktioniert von diesen Beteiligungsformaten. Und eine Demo ist eine Art von Beteiligung. Ja. Aber die Debatten wurden die ganze Zeit gederailt.
Ja, vielleicht auch, weil es so gut funktioniert hat. Also ich würde sagen, hätte man gesagt, wir machen jetzt immer freitags nach der Schule eine Demo, hätte das, denke ich, erstmal niemand mitbekommen. Und es ich hole vielleicht mal ganz kurz ein bisschen aus, wenn das okay ist.
Unbedingt.
Es gibt ein Konzept von Martin Luther King. Martin Luther King, Anführer der Bürgerrechtsbewegung in den USA damals, der hat das Konzept des negativen Friedens geprägt. Und da sagt er, dass es kann sich jetzt gerade in einer Situation friedlich anfühlen. Wir schmeißen nicht mit Steinen aufeinander. Es fühlt sich irgendwie okay an. Der Alltag geht einfach so dahin. Aber dieser Frieden beruht auf Ungerechtigkeit und auf Ungleichheiten und deswegen ist ein negativer Frieden. Und was wir aber wollen, was ein echter, ein wahrhaftiger Frieden wäre, wäre ein gerechter Frieden, wo alle gleichberechtigt und frei miteinander leben. Und um dahin zu kommen, müssen wir den negativen Frieden erst aufbrechen. Wir müssen da erst rauskommen. Und das bedeutet, dass wir vielleicht zwischendrin in einen Zustand kommen, der sich erstmal unfriedlich anfühlt. Wo Spannung entsteht, wo Konflikt entsteht. Eben weil es sich für sehr viele Menschen, die in dem negativen Frieden sich total okay und wohl fühlen, davon auch vielleicht sehr stark profitieren, wie damals die weiße Mehrheitsgesellschaft. Zu sagen, wir brechen das auf und wir kreieren diesen Konflikt und dadurch müssen wir durch, um zu einem positiven Frieden zu kommen. Und ich finde, das hat man, das sieht man in den Reaktionen auf Protest in Deutschland auch sehr stark. Dass Fridays for Future hat mit dem Bestreiken der Schule Spannung kreiert und einen Konflikt aufgemacht. Und das, da wird als erstes über diesen Konflikt diskutiert. Dürfen Kinder die Schule bestreiken? Darf man das?
Was super harmlos ist.
Was super harmlos ist, aber eigentlich vielleicht auch gar nicht so unharmlos, weil es ein so krasser Finger in die Wunde legt. Also weil es halt sagt, wir als Kinder haben keine Zukunft in diesem Land und deswegen sind wir bereit, jede Zukunft, die ihr uns verkauft als Zukunft, nämlich gute Bildung, aufs Spiel zu setzen, um euch zu zeigen, dass ihr uns keine Zukunft bildet. Das ist ja, ein unfassbarer Vorwurf, der vielleicht erstmal subtil ist, aber das ist ein unfassbarer Vorwurf und es legt den Finger so doll in die Wunde. Das macht einen Konflikt auf. Das macht insbesondere erstmal einen Generationenkonflikt auf. Aber dann macht es einen Konflikt eigentlich mit allen, die Verantwortung tragen, auf. So. Und durch diesen Konflikt eben durchzumüssen. Und da sind dann verschiedene Dinge passiert bei Fridays for Future und bei der letzten Generation. Was bei Fridays for Future passiert ist, würde ich sagen, dass irgendwann die Eltern und die Verantwortlichen und die PolitikerInnen gesagt haben, oh toll, dass ihr euch so einsetzt. Und dann sind die so gekommen und haben den Kindern auf die Schultern geklopft und haben gesagt, das ist super, dass ihr so ambitioniert euch für eure Zukunft einsetzt. Danke. Und dann sind die mit auf die Straße gegangen. So dass dann plötzlich die Politiker selbst auf den Demos standen, die sich gegen sie gerichtet haben. Und es ist eine Form von Unterdrückung durch eine Umarmung, so wegumarmt, weil dadurch die Spannung nicht mehr da ist.
Ich nenne das ruinöse.
Ja.
Ich nenne das ruinöse Empathie.
Ja, vielleicht, das ist ein ganz schöner Begriff, ja.
Ne? Also, weil es ist empathisch, ja, auch wir machen das mit euch, aber es ist halt ruinös, weil die, die es ändern könnten, tun nichts, sind einfach nur dabei und klatschen.
Ja. Und es ist am Ende von denen, die in Verantwortungsposition sind, ist es nicht mal empathisch, sondern es ist eigentlich dreist, sich das anzumaßen.
Es ist geheuchelt.
Ja, genau. Sich das anzumaßen. Und es ist auch strategisch. Und das würde ich auch sagen, dass es strategisch ist, weil man muss sich, wenn der Druck besonders groß wird, dann muss man sich zum Beispiel als Regierung oder als Staat die Frage stellen, wie bekomme ich den weg, um eben meine Stabilität aufrechtzuerhalten. Und dann ist das eine Taktik, die kennen wir aus der Geschichte. Dann ist es eine Taktik, den wegzuumarmen. So. Und das ist das, was bei Fridays for Future passiert ist. Und bei uns ist was anderes passiert. Bei uns hat man halt gesagt, wie kriegen wir den weg? Wir unterdrücken ihn, wir kriminalisieren ihn, wir machen einen Konflikt auf und sagen, hier, das sind die gegen die Gesellschaft. Und das hat auf so vielen Ebenen funktioniert. Das haben PolitikerInnen gemacht, das haben Behörden gemacht, die Staatsanwaltschaft, die Polizei, die Medien. Alle sind auf
auch alle gegeneinander ausgespielt, ne?
Genau,
also die BürgerInnen gegeneinander ausgespielt.
Zug aufgesprungen.
Autofahrer
und haben gesagt,
gegen Klimakleber.
Die sind gegen euch. Die wollen nichts für euch tun. So. Und das ist eine andere Art, wie man es schaffen kann, dem Protest auf eine Art die Legitimation zu nehmen.
Wenn ich es übertrage auf meinen Kampf für Inklusion,
ja,
da gibt es auch immer so eine Floskel, die immer bemüht wird. Da wird dann gesagt, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken.
Mhm.
Wir müssen Vorurteile abbauen, wir müssen Ängste beseitigen. Und das sind alles so schöne Teebeutelsprüche.
Mhm.
Aber wenn man dann fragt, wie genau sollen wir das eigentlich tun, dann gibt es da irgendwie so betretenes Schweigen.
Ja.
Dann kommt der nächste Teebeutelspruch, naja, wir müssen uns ja alle nur lieb haben oder wir haben doch alle irgendwie eine Behinderung oder keine Ahnung was. Und damit ist ja auch niemandem geholfen in dem Moment. Und ich bin inzwischen fest davon überzeugt, wenn wir Inklusion wirklich leben wollen, dann werden wir uns erstmal streiten müssen.
Ja.
Und zwar erstmal verhandeln.
Ja. Ja,
was sind denn die Kompromisse, die wir beide bereit sind einzugehen,
ja,
beide Lager? Und übertragen auf Klimakleben wäre das, ja, das ist jetzt kacke für dich, Autofahrer. Also ich verstehe auch den Stress, den du hast, weil du jetzt nicht zur Arbeit kommst oder was auch immer.
Mhm.
Aber wenn du am Ende in einer Welt lebst, wo Autofahren nicht mehr schädlich ist, dann war das auch für dich.
Ja.
Also diesen Schritt zu gehen, durch diesen Schmerz zu gehen, das will ja niemand dein Auto wegnehmen.
Ja.
Wir wollen nur darauf hinweisen, dass die Mobilität, wie wir sie gerade denken, einfach eine Sackgasse ist. Und du kennst ja sicherlich Katja Diehl.
Ja, klar.
Die Aktivistin, die sich für Alternativen zum Auto einsetzt. Und mit der hatte ich mal ein sehr spannendes Gespräch, wo sie meinte, für behinderte Menschen wird sich in der Mobilität nur dann interessiert, wenn es darum geht, autofreie Städte. Also wenn irgendjemand sagt, wir fordern autofreie Städte, dauert es nicht lange, bis ein liberaler oder konservativer Politiker kommt und sagt, aber was machen wir denn mit den Behinderten?
Wow.
Die brauchen noch das Auto.
Wow.
Und nimmt dann quasi auch Menschen mit Behinderung das Recht, sich fürs Klima einzusetzen und für barrierefreien ÖPNV zu kämpfen oder was auch immer, weil man einfach dann auch so benutzt wird. Oder die Krankenschwester, die morgens vom Land um 5 Uhr in die Stadt zum Krankenhaus fahren muss. Ja, die muss ja nur Auto fahren, weil es keine Alternative gibt. Und das regt mich halt so auf.
Das ist wie Friedrich Merz, der dann plötzlich Frauen benutzt, um gegen Ausländer zu hetzen.
Ja.
In der Stadtbilddebatte. Das ist ja unglaublich. Also es ist so eine, das ist, Friedrich Merz hat noch nie was für Frauen getan. Aber in dem Moment, absolut.
Hat er sogar noch Schaden angerichtet.
Ja, bin ich voll bei dir. Ich fand, was du gerade gesagt hast, sehr, sehr, sehr schön. Wir müssen uns erstmal streiten. Das ist genau das, was, glaube ich, Martin Luther King meinte mit, wir müssen erstmal durch den Konflikt durch. Es muss erstmal aufgebrochen werden. So, und das ist genau das, was ich auch empfinde. Konflikt ist nicht schlecht. Konflikt legt offen, wie die Situation gerade ist. Konflikt bringt die Menschen an einen Tisch und bringt erstmal das Thema in die Öffentlichkeit. Und das ist super, super relevant. Ich habe mich gerade gefragt, als du das gesagt hast, so, wir waren ja am Anfang bei Wut. Ist es dann vielleicht so die Wut, die uns zum Streiten bringt? Also woher nimmst du die Energie dann zu sagen, hey, wir müssen uns erstmal streiten? Lass uns streiten, let's go.
Also weil ich eben diese Teebeutelsprüche einfach nicht mehr hören konnte. Also ich setze mich seit 25 Jahren für dieses Thema ein und ich höre immer die gleichen Teebeutelsprüche. Ja. Und wenn man dann aber zurückfragt, also nehmen wir das Thema, die Floskel, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Das ist so ein Satz, der klatscht alle, den sagt man so, den habe ich auch jahrelang gesagt.
Mhm.
Und der ist ja auch nicht falsch. Aber es wird niemals die Sozialministerin oder der Behindertenbeauftragte oder was auch immer eine Pressekonferenz halten und sagen, jetzt haben wir aber genug aufgeklärt, genug Barrieren in den Köpfen gesenkt, lass uns jetzt mal Aufzüge bauen.
Ja.
So,
was
das heißt, man kann diesen Satz.
Ja.
Genau. Man kann diesen Satz einfach ewig sagen und hält die Leute auch in so einer Hoffnung. Und das sehen wir eigentlich auch alle 4 Jahre bei den Wahlkämpfen.
Ja.
Ja, da wird dann immer von Gerechtigkeit gesprochen und so. Aber die gefühlte Gerechtigkeit wird ja weniger.
Mhm.
Und das heißt, wir werden auch in so, ich versuche zu vermeiden, immer zu sagen, die da oben. Aber ich glaube, dass es so eine gewisse Dynamik inzwischen geworden ist, wo vielleicht auch 4 Jahres-Wahlperioden bei der Komplexität der Probleme, die wir haben, nicht mehr funktionieren.
Mhm.
Wo wir einfach andere Strukturen auch brauchen, die ganze Generationen von Regierungen verpflichtet,
ja,
sich an Regeln zu halten. Weil das Klima werden wir nicht in 4 Jahren retten.
Ja.
Und auch die Bildungskrise nicht.
Total. Also ich bin inzwischen, würde ich sagen, ich war lange am Suchen, wie wir denn das System, wie es gerade ist, verbessern können.
Mhm.
Und ich bin heute an einem Punkt, wo ich sage, es kommt einfach zum Ende. Also es funktioniert einfach nicht mehr, so wie es mal funktioniert hat. Und es rennt selber ins Verderben. Und das können wir ja jeden Tag sehen. Und wir Menschen denken leider oft zu sehr, dass es so Schritt für Schritt für Schritt geht und wir das beobachten, mhm, können. Und dann wird es jetzt so ein bisschen schlechter und dann wird es immer so Schritt für Schritt schlechter. Und es ist leider nicht so. Die meisten Prozesse sind exponentiell und dann geht es ganz schnell. Und das haben wir in den USA jetzt ja so perfekt gesehen, wie Donald Trump das innerhalb von einem Jahr geschafft hat, da die Demokratie zu ruinieren. Und, mhm, das geht unglaublich schnell. Ich glaube, wir werden an Momente kommen, wo ganz schön viel zerbrechen wird. Und das können verschiedenste Momente sein, ne? Wenn ich über die Klimakrise nachdenke, dann müssen wir davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Extremwetterereignisse immer häufiger und immer heftiger kommen werden und wir, mhm, nicht darauf vorbereitet sind. Überhaupt, mhm, nicht. Und das wird unser System vollkommen überlasten und auf den Kopf stellen. Da braucht es nur mal über ein paar Wochen über 35 Grad in Berlin zu sein. Und das Gesundheitssystem ist so überlastet, dass es zu einem Zusammenbruch kommen kann. Und das ist ja in der Klimakrise ist das eine Sache. Wir leben in so riesen wirtschaftlichen Blasen, dass das Wirtschaftssystem so zusammenbricht. Da brauchst du nur Ökonomen fragen, die sagen, dass es so groß waren die Blasen noch nie. Alles, was wir mal, mhm, in der Finanzkrise und so erlebt haben, das wird schlimmer, wenn es wieder passiert. So. Und das in so vielerlei Hinsicht. Natürlich dann irgendwie sowas wie Kriege, ne? Also klar, wir sitzen da gerade in einer Situation, die jederzeit uns um die Ohren fliegen kann. Das sind alles Situationen, die darauf hinsteuern, dass es zum Brechen kommt und dass das System brechen wird. Und deswegen sage ich inzwischen, ich will gar nicht mehr so, wie es jetzt ist, verbessern. Versteh mich, mhm, nicht falsch, ne? Jeder Schritt, in dem wir es jetzt Menschen leichter machen, jeder Aufzug, der gebaut wird, ist jetzt heute wichtig. Jedes Gramm CO2, was wir sparen, ist jetzt heute wichtig. Das will ich nicht sagen. Aber ich glaube, meine Energie stecke ich primär da rein, zu gucken, was ist denn dann, wenn es bricht? Unsere Regierung bereitet sich nicht darauf vor. Die wird uns nicht helfen. Die wird uns da nicht rausholen. Und die Rechtsextremen sind perfekt darauf vorbereitet, solche Momente zu nutzen, um an die Macht zu kommen. Das ist deren einziges Ziel. Darauf arbeiten die hin. Die trainieren heute in Wäldern mit Waffen. Das ist deren größter Wunsch ist, die Macht zu übernehmen in solchen Momenten. Und wir als Gesellschaft sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir sehen diese Extreme kommen. Und im besten Fall kommen sie später als früher. Im schlechtesten Fall kommen sie früher. So.
Mhm.
Und jetzt ist es unsere Aufgabe, uns darauf vorzubereiten. Und das auf zwei Ebenen, ne? Auf zwei Ebenen. Ich glaube, das Miteinander lernen, sich in den Weg stellen zu können, Widerstand zu leisten, konsequent und gleichzeitig miteinander zu lernen, wie kann denn Demokratie wirklich aussehen? Und das schon geübt, mhm, zu haben. Weil das haben wir verlernt. Wir denken halt wirklich, Demokratie ist alle paar Jahre wählen. Das ist es aber nicht. Wie sieht es denn aus, wenn wir uns streiten, verhandeln und am Ende zu einem gemeinsamen Ergebnis für alle kommen?
Mhm.
Das miteinander zu üben, zu lernen. Und dafür sind dann zum Beispiel so Nachbarschaftsinitiativen Gold wert, die das machen. Weil die streiten. Und natürlich ist es frustrierend, wenn die das am Ende gerade nicht umsetzen können. Aber die lernen was miteinander, die schaffen Strukturen miteinander. Das ist auch das, was wir mit der neuen Generation versuchen, Strukturen miteinander zu schaffen, die in solchen Momenten, wo die Macht dann auf der Straße liegt, weil das aktuelle System sich vollkommen entlarvt hat, wir das drehen können, zum Positiven und halt eben nicht einfach den Menschenfeinden überlassen.
Das erinnert mich wirklich sehr stark an ein Gespräch, das ich immer hatte mit Tadjo Müller, den du sicherlich auch kennst.
Ja, selbstverständlich.
Der ja auch diese Kollaps-Cafés in Deutschland gerade mit aufbaut. Und der hat in diesem Podcast hier gesagt, dass was ihm Hoffnung macht, ist, dass als die sogenannte Flüchtlingswelle kam, auch sich eine Solidaritätswelle in Deutschland gezeigt hat, in dieser Willkommenskultur, die man auch nicht hätte steuern können.
Mhm.
Also da gibt es also eine schlummernde Ressource von Menschen, die Ungerechtigkeit sehen und wahrnehmen und etwas tun wollen und dann an den Bahnhöfen stehen, an den Flughäfen stehen und Tee machen. Jetzt mal ganz plump, ja, Wärmedecken verteilen, was auch immer.
Ja.
Und das heißt, dieses Potenzial ist ja da.
Ja.
Und dass wir jetzt eigentlich diese Ressourcen nutzen müssten, um jetzt für die nächste Krise, die garantiert kommt, egal welche es ist, Klimakrise, Corona-Krise, weiß ich nicht was, um diese Ressourcen auch koordinieren zu können. Also auch zu sagen können, diese Netzwerke sind wichtig, die brauchen wir als Zivilgesellschaft und auch das ist Demokratie. Weil wenn die das nicht tun, und das hat Tadjo Müller auch ganz schön dargelegt, dann tun das die Nazis. Und dann tun das die Nazis für Deutsche. Und schließen ganz viele wieder aus. Also Prepping im positiven Kontext, sich vorbereiten, Strukturen bauen, auch das vielleicht sogar auch finanzieren, subventionieren, honorieren, Aufwandsentschädigungen zahlen, was auch immer, um einfach diese Strukturen zu erhalten, anstatt sie zu dämonisieren und zu verteufeln. Weil das ist genau dann diese Spaltung, die gerade passiert. Und weil wir vorhin über Scham gesprochen haben und Wut. Ich glaube, es gibt so einen Punkt, aber ich glaube, das kannst du vielleicht besser erklären. Wenn man sich also auf der Straße festklebt und dann ist da jemand Wütendes im Auto, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die wütende Person im Auto auch Scham empfindet, weil sie sich ja ertappt fühlt. Und dagegen wehre ich mich erstmal. Und die haben ja eigentlich recht, aber ich muss zur Arbeit.
Ja.
Ne? So, dieser Gedankengang vielleicht. Und das ist ja was Schamhaftes, dich ertappt zu fühlen. Und ich glaube, wir haben als Gesellschaft nicht gelernt, mit Scham umzugehen.
Gerade in Deutschland nicht, ja.
Genau. Und Tadjo Müller hat es mal so schön formuliert, als Olaf Scholz Kanzler wurde, das erste Mal, da nannte er sich den Klimakanzler.
Ich erinnere mich, ja.
Ja. Und dann sagte Tadjo Müller, irgendjemand muss diesem Mann sagen, dass er es nicht ist. Und also ganz trocken, es muss ihm einfach jemand sagen. Die Frage ist, wie man es ihm sagt. Weil wenn man es ihm protestierend sagt und rebellierend sagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich rechtfertigt, groß. Oder vielleicht dann sogar nach rechts kippt. Das ist auch groß. Oder eben, weil das natürlich beschämend ist. Nein, du bist kein Klimakanzler. Du wärst gern einer, aber du bist keiner. Und ich habe jetzt kein Mitleid für Olaf Scholz, im Gegenteil. Ich will einfach nur sagen, dass er nicht gelernt hat, mit dieser Scham umzugehen. Und dass wir aber als KritikerInnen auch verstehen müssen, dass Scham, ähnlich wie Trauer, ein sehr schwieriges Gefühl ist zu managen. Und wir vielleicht irgendwie in so einen Dialog kämen, in Bürgerräten und so weiter, und wir erstmal gemeinsam anerkennen, dass für uns alle die Situation ähnlich scheiße ist.
Ja, das Ja, es löst viel in mir aus. Also ich bin da voll bei dir. Dass diese ganze Individualkonsumdebatte zielt ja total darauf, dass die Menschen sich schämen sollen. Das ist ja auch was, was kreiert ist. Also so, ich weiß nicht, der erste
Genau,
Fußabdruck,
Bambuszahnbürste.
ja genau, der erste
Ja.
Fußabdruckrechner, CO2-Fußabdruckrechner wurde von BP, einem fossilen Konzern ausgedacht, weil wie bringt man den Menschen bei, dass sie schuld sind, aber möglichst wenig gegen uns machen? Und das funktioniert über Scham. Wenn ich Menschen begegne, dann ist ganz oft das Erste, was sie mir sagen, dass sie aber ja schon vegetarisch sind und immer mit dem Fahrrad zur Schule fahren oder zur Arbeit fahren. Und ich denke so, es ist mir eigentlich ehrlich gesagt ziemlich egal. Darum geht
Ja.
es mir nicht.
Ja.
Das hilft jetzt per se auch niemand, dass du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst. Wir sind an einem ganz anderen Punkt. Dein
Wir
Fahrradfahren wird
nebenbei
uns nicht
das
retten.
Dampfschiff. Ja, genau.
So,
Ja,
und
wenn wir
das ist
nebenbei
aber halt
Kreuzfahrtschiffe
Scham.
machen.
Und
Genau.
ich versuche dann in meiner Arbeit, das den Menschen immer auch direkt zu sagen, so, hey, du brauchst dich vor mir gerade nicht erklären. Ich war auch schon mal im Skiurlaub. So. Und ich bin
Ja.
auch schon mal Auto gefahren. Ja,
Du
und
benutzt auch ChatGPT und guckst
ja,
auch
und
Netflix. Ja.
tatsächlich ist es eine Gasheizung in meiner Wohnung. Und mein Essen ist in Plastik verpackt. Und das ist alles beschissen. Aber es gibt keine andere Wahl. In Deutschland ist man nicht mal in der Lage, so zu leben, wie es global gerecht wäre vom CO2-Fußabdruck, wenn man nur atmen würde, weil schon allein die ganze Infrastruktur, die Autobahnen und so, die um uns herum gebaut werden, schon allein die so viel CO2 produzieren pro Einwohnerin, dass es global ungerecht ist. Also es ist gar nicht möglich. Ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, sich aus dieser persönlichen Scham vielleicht auch zu befreien und zu sagen, so wieder in so eine Wut zu kommen und zu sagen, ah krass, es ist gar nicht möglich. Also, wenn ich nur atme und einen deutschen Pass habe, dann
Ja, ja,
so.
ja.
Und das ist dann für mich auch wieder die Schlussfolgerung zu sagen, ja, wenn du wirklich was verändern willst, dann musst du in den Widerstand, in den Protest dagegen gehen. So. Weil es eben nicht möglich ist und halt sagen, hey, ich möchte das nicht, dass es so ist, wie es ist. Ich finde das falsch, ich finde das kacke und ich lehne mich dagegen aus. Und das ist immer ein Schritt aus der Komfortzone, dass es ins Streiten kommt, dass es in den Konflikt kommt, das ist unangenehm. Niemand klebt sich gerne vor ein Auto, weil man immer denkt, krass, was halte ich da gerade auf? Das ist super unangenehm. Und gleichzeitig würde ich sagen, ne, wie du sagst, so dass diese Scham, die sich vielleicht gezeigt hat, auch an uns, wir waren eigentlich, würde ich sagen, nur die weiße Leinwand, die wir der Gesellschaft hingehalten hat. Und die Gesellschaft hat sie bemalt. Und das Bild ist ziemlich interessant, was am Ende bei rausgekommen ist und sagt uns eigentlich ganz schön viel darüber, wo wir gerade stehen als Gesellschaft.
Was hat denn die Eskalation, über die du ja auch in deinem Buch geschrieben hast, was hat denn die Eskalation dir gelehrt? Also zum Beispiel in Bezug auf Vertrauen, wem kann man trauen? Oder auch in Bezug auf, welche Fehler hat man vielleicht auch gemacht, was hätte man anders machen sollen?
Du meinst Eskalation in dem Sinne, wie die Menschen auf uns reagiert haben und wie der Staat auf uns reagiert hat?
Die Menschen, der Staat, die Polizei, die Medien, ja.
Ja. Also erstmal hat sich für mich da wirklich nochmal diese glitzernde Hülle des Rechtsstaats und der Demokratie ist aufgebrochen.
Entzaubert, ja.
Entzaubert, genau. Es ist, eine Demokratie sollte sich nicht daran messen, wie sie mit Mehrheiten umgeht. Eine Demokratie muss sich daran messen lassen, wie sie mit Protest umgeht. Und wenn sie so mit Protest umgeht, wie sie mit unserem umgegangen ist, dann haben wir ein ganz schön großes Demokratieproblem. Und das ist, finde ich, das, was sich gezeigt hat. Also erstmal würde man ja sagen, ne, ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich mich auf eine Straße klebe, dass ich irgendwann vor Gericht stehen werde. Ich habe das studiert und das ist eine Abwägung, die ein Gericht vornehmen muss, ob es eine strafbare Nötigung ist oder ob es eine Versammlung ist, die legitim ist. So, und die damit gerechtfertigt ist. Das muss ein Gericht entscheiden. Ich halte das nicht für strafbar. Ich habe meine Abwägung darin gemacht, wenn ich alle Fakten zusammenführe, dann ist das keine strafbare Nötigung. Auf gar keinen Fall. Das ist eine Notwehrhandlung, die ich da vollziehe. Aber als der Staat gekommen ist und gesagt haben, wir verfolgen diese Gruppe jetzt wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung, wird plötzlich nicht mehr nur meine konkrete Handlung verfolgt, sondern wird plötzlich das tief demokratischste, was wir in diesem Land überhaupt haben, was in unserem Grundgesetz steht, nämlich dass man sich zusammentun darf, das wird verfolgt. Weil das ist das, was der Paragraph 129 StGB verfolgt. Das Bilden einer Vereinigung. Und das ist dann doch sehr, sehr, sehr besorgniserregend, würde ich sagen. Und dann kann man sich angucken, und das fand ich ziemlich interessant, das zu tun, woher kommt denn dieser Paragraph? Der Paragraph ist nämlich nicht neu. Den gibt es schon ewig lange. Der wurde schon damals, als hier noch Monarchien waren auf dem Staatsgebiet, wo wir jetzt leben, eingesetzt, um Demokratiebewegungen zu unterdrücken. Den gab es schon als Paragraph 129 im Reichsstrafgesetzbuch, um gegen Gewerkschaften, gegen politische Gruppen, gegen Freiheitsbewegungen vorzugehen. Die Nazis haben den schon genutzt. Und er steht nun heute immer noch in unserem Strafgesetzbuch und wird auch...
Mit dem gleichen Titel auch noch.
Genau.
Auch 129.
Und fast wortgleich und wird weiterhin genutzt zur Unterdrückung politischer Gruppen.
Was wäre passiert, wenn ihr euch an Bürgersteigen festgeklebt hättet?
Wenn wir es geschafft hätten, die Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit zu generieren, hätten sie uns mit diesem Paragraphen verfolgt. Weil es geht
auch am Bürgersteig. Ich habe mich gefragt, ob es das einfach das Auto ist.
Nee, es ist nicht das Auto, es ist die Störung. Es ist die Unterbrechung. Es ist der Konflikt, es ist der Streit.
Okay, aber wenn wir es mal anschauen, Berlin hatte jetzt die letzten Wochen sehr viel Glatteis und Schnee. Was wurde geräumt? Die Straße, nicht
und
der Bürgersteig.
Ja, wahrscheinlich hast du so irgendwo auf eine Art recht. Weil es gab ja einen Grund, warum wir uns auf Autobahn geklebt haben, weil wir gesagt haben, okay, das ist wahrscheinlich der Punkt im deutschen System, wo man die größte Empörung und Störung kreieren kann. Ich hätte ehrlich
gesagt. Wie so eine Religion.
Ich hätte nicht gedacht, dass Leute wegen ein bisschen Stau so ausrasten. Ne? Also, das ist ja eigentlich unglaublich. Es ist nur ein bisschen Stau. Den gibt es jeden Tag. Aber wahrscheinlich hätten wir uns auf Bürgersteigen festgeklebt, da gibt es erstmal wenig Grund zu, das zu tun, aber da hast du kein Aufbrechen, da hast du keine Störung des Alltags, du hast keinen Konflikt, der entsteht. Du bringst die Menschen nicht in eine Position, wo sie sich entscheiden müssen, wo sie sagen müssen, die auf der Seite oder auf der Seite. Das passiert einfach.
Ja, man will Leute zwingen, die Straße zu benutzen.
Nochmal bitte, wie bitte?
Man will die Leute zwingen, über die Straße weiterzugehen.
Und die würden dann die Störung kreieren. Das wäre natürlich.
Genau. aber würdest du sagen, ihr habt auch, wenn ihr bestimmte Dinge gewusst hättet, hättet ihr sie anders gemacht?
Also, ich muss sagen, dass es gibt so keinen perfekten Weg, den man so gehen kann und dann passiert das. Es ist kein Mann macht A und dann folgt B. Sondern sehr viel, was wir gemacht hatten, hätten wir vielleicht auch anders machen können. Und dann wäre ein anderes oder ein ähnliches Ergebnis bei rausgekommen. Also ich kann da jetzt nicht direkt sagen. Also ich glaube, dass die letzte Generation ein ziemlich krasses, erfolgreiches Projekt war, womit ich vorher nie gerechnet habe, weil sie einfach es geschafft hat, die unglaublichste Öffentlichkeit auf diese Krise zu generieren, die sie schaffen könnte und tausende Menschen im zivilen Protest trainiert hat. Es gibt eine Stelle, wo ich oft merke, so das hätte ich gerne anders gemacht oder da wäre ich gerne in einer anderen Position gewesen. Und das ist, wie wir miteinander umgegangen sind. Weil ich muss sagen, dass die letzte Generation, da ist so viel gleichzeitig auf einmal passiert. Und es war so ein enormer Druck, den wir erlebt haben als Menschen in dieser Organisation. So dass ich an Punkte gekommen bin, und ich habe das jetzt nochmal in meinem Tagebuch auch nachgelesen im Zuge dieses Buchs, was ich geschrieben habe, wo auch Tagebucheinträge von mir eingeflossen sind, so zu merken, wie ich wirklich jeden Tag geschrieben habe, ich kann eigentlich nicht mehr, ich bin so erschöpft, ich brauche Pause und ich wollte mich selber eintauschen. Ich wollte mich selber geben, um gegen diese Krise vorzugehen. Und das ist ein so kapitalistisches Vorgehen eigentlich, wogegen wir ja kämpfen, gegen so ein System. Und da frage ich mich, hätte man das anders auch hinkriegen können? Also hätte ich mit mir persönlich wertschätzender umgehen können? Hätten wir als Organisation auch miteinander in dem Sinne besser umgehen können? Also ich glaube, wir haben das schon versucht auf vielen Ebenen. Aber hätte das dann in genauso Maße funktioniert, so schnell, so große Aufmerksamkeit, wenn man einen weniger kapitalistischen und einen Leistungsanspruch aneinander gestellt hätte?
Ich habe viele Interviews mit dir gelesen und auch Podcasts mit dir gehört und so. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass die Tatsache, wie du interviewt wurdest, eher so Gespräche waren, ihr solltet euch rechtfertigen.
Mhm.
Oder du solltest mal die ganz schlimmen Situationen erzählen.
Ja.
Und sehr wenig Raum es eigentlich gab über diese grundsätzliche Frage dahinter, über unseren Rechtsstaat und wo das Ganze eigentlich hinläuft, wenn das so weitergeht. Ja. Hast du auch den Eindruck?
Total. Total. Also während die letzte Generation existierte, war es eigentlich in den allermeisten Fällen nur so, dass wir uns erklären sollten und erklären mussten. Und dass ich in Talkshows gesetzt wurde, so ein bisschen als das Fraß für die Löwen, hatte ich auf jeden Fall viel das Gefühl. Und jetzt langsam, und das ist ja auch so, das ist auch der Grund meines Buchs, mir nochmal diesen Raum zu nehmen und es auf einer größeren Ebene zu erklären und zu beschreiben, was da denn eigentlich passiert ist. Ich persönlich bin in der Öffentlichkeit auch sehr stark so dargestellt worden als die super radikale und krasse Anführerin einer terroristischen Gruppe, so wurde ich von der Bild-Zeitung immer wieder beschrieben. Und das bin ich ja überhaupt nicht. Also ich beschreibe in dem Buch meine Schritte in den Protest, mein Hadern, mein Zweifeln, wie ich Entscheidungen dagegen getroffen habe und wie ich dann doch in eine Position gekommen bin, wo ich immer wieder dachte, ach, ich muss aber, die Krise ist so groß. So. Und da erhoffe ich mir von, dass da nochmal so ein Raum entsteht. Und ich glaube, das ist möglich, weil die Spannung nicht mehr so groß ist. Das ist auch, was ich erlebe. Also dadurch, dass sich gerade wenig Menschen auf die Straße setzen, ist die Spannung nicht mehr so groß. Die letzte Generation gibt es nicht mehr. Und Menschen werden bereiter, nochmal hinzusehen und zuzuhören. Und kommen jetzt auch zu Vorträgen von mir und sagen so, hey, ich fand die letzte Generation richtig kacke, aber ich wollte dir mal zuhören. Und jetzt checke ich, warum ihr das gemacht habt. So. Also da entsteht ein ganz neuer Raum. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt gesellschaftlich gerade super viele Beispiele, an denen man erklären kann, wie hier gerade was zerbricht und wo sich ein System entlarvt, dass es nicht in der Lage ist, die Krisen unserer Zeit zu lösen. Und das, was wir mit der letzten Generation erfahren haben, die Repression, die Unterdrückung, die Kriminalisierung, die ich an meinem eigenen Körper erfahre, zeigt, würde ich sagen, ganz, ganz, ganz viel. Und das versuche ich in dem Buch nochmal genauer zu erklären und zu beschreiben, was da gerade passiert und was es eigentlich über unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie und unsere Zukunft aussagt. Nämlich auf jeden Fall nichts Gutes.
Du hast gerade gesagt, dass sich die letzte Generation aufgelöst hat.
Ja.
Und jetzt bildet ihr die neue Generation. Kannst du darüber schon was verraten? Also was quasi die neue Generation anders machen will oder wird als die letzte Generation?
Also es gibt verschiedene Projekte, die entstanden sind aus der letzten Generation von Menschen, die sich darüber kennengelernt haben. Und die neue Generation ist, würde ich sagen, so das Projekt, ich habe das vorhin versucht zu erklären, nämlich genau diese Gleichzeitigkeit im Vorbereiten auf einen solchen Bruchmoment. Mhm. Das ist die Aufgabe, die sich die neue Generation primär setzt. Und hat damit einen viel langfristigeren Anspruch, also ist langfristiger versucht, sie was zu verändern und einen wesentlich offeneren Anspruch. Weil man kann schon sagen, dass die Frage, die wir in Mobilisierungsvorträgen mit der letzten Generation gestellt haben, war, kannst du dich auf die Straße kleben? Es gab andere Möglichkeiten mitzumachen, aber das war schon die primäre Frage. Und heute ist die Frage viel offener, nämlich möchtest du Teil einer Gemeinschaft sein? Das versuchen wir miteinander zu kreieren. Und aus dieser Gemeinschaft soll Protest und eine neue Demokratie irgendwie entstehen können.
Und wie kann man sich da einklinken, informieren, engagieren?
Der einfachste Weg ist natürlich wahrscheinlich über irgendwie einfach Social Media, über die neue Generation oder über die Webseite. Wir halten viel Vorträge, Einstiegsvorträge und in ein paar Städten gibt es auch schon eine lokale Gruppe, in der man sich dann engagieren kann. Zum Beispiel in Berlin, aber auch in Halle zum Beispiel, Frankfurt, ja.
Bist du da auch engagiert noch oder hast du dich jetzt erstmal wieder dein Buch gewidmet und also bunten Lecken wahrscheinlich auch irgendwie, ne? Also du wurdest dann angezeigt, verurteilt. Das ist ja auch alles nicht so rosig.
Ja, man kann nicht von der Hand weisen, dass mich die Jahre geprägt haben und dass ich definitiv an einem Punkt bin, wo es für mich nicht so einfach ist, weiter auf die Straße zu gehen wie vorher. Wahrscheinlich habe ich mehr Kraft denn je. mich einzusetzen, Widerstand zu leisten, weil ich so viel gesehen habe, was ich für Unrecht halte und so viel besser verstanden habe, was hier schiefläuft und warum. Aber es ist nicht so einfach, wenn man erlebt hat, wie die Polizei mit gezogener Waffe in eine Wohnung stürmt, mit dem Vorwurf der Redelsführerschaft in einer kriminellen Vereinigung, dann, ja, würde ich sagen, gehen da schon sehr, sehr viel Ressourcen, sehr viel Energie von mir gerade rein. Und das ist aber auch eine Gleichzeitigkeit. Also natürlich ist es nicht leicht auszuhalten. Und letzte Woche hat tatsächlich das erste Gericht ein Verfahren eröffnet gegen die letzte Generation wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und das ist ziemlich brutal, das ist ziemlich heftig, das ist eine neue Qualität. Dieser Paragraph wurde viel gegen politische Gruppen genutzt, aber primär als Schnüffelparagraph und nicht als wirklich, man hat das bis zum Ende verfolgt. Das ist eine neue Qualität, die wir jetzt sehen. Und das ist nicht mein Verfahren, in dem ich angeklagt bin, aber ich gehe davon aus, dass dieses Verfahren auch jetzt in den nächsten Monaten eröffnet wird. Dann muss ich davon ausgehen, dass ich irgendwie, man geht von so 100 Verhandlungstagen aus. Also dann sitzt man erstmal ein ganzes Jahr im Gerichtssaal, wo die persönlichsten Dinge, die sie von mir rausspioniert haben, aufgedeckt werden. Das braucht natürlich irgendwie auch sehr, sehr, sehr viel Kraft. Und da muss ich sehr an meiner emotionalen Resilienz auch arbeiten. Und gleichzeitig gibt es mir auch immer wieder so viel Kraft, weil ich halt einfach sehe, das, was wir gemacht haben, hat scheinbar so einen Finger in die Wunde gelegt, dass sich der Staat so krass gewehrt hat. Das, was wir gemacht haben, hat so stark aufgezeigt, wie der Staat nicht funktioniert und wie uns gerade hier unsere demokratischen Rechte entrissen werden. Und dazu mache ich primär einfach gerade sehr viel Arbeit, Vorträge, Podiumsdiskussionen und eben auch das Buch, um das nochmal ja, im Größeren erzählen zu können, mit Menschen darüber in Kontakt kommen zu können.
Und was gibt dir Kraft? Hast du irgendwie, keine Ahnung, von Therapie bis hin zu Anwaltskosten über Coachings? Das kann man ja gar nicht alles alleine bewerkstelligen.
Das kann man nicht. Was mir Kraft gibt, ist, mit den Menschen darin zusammenzuhalten. Also als ich das letzte Mal vor Gericht verurteilt wurde, jetzt im Januar zu einer Geldstrafe wegen Straßenblockaden, da haben direkt Menschen Geld gespendet und mir geholfen, diese Kosten zu tragen. Und das hat mich wirklich zu Tränen gerührt, dass ich damit nicht alleine bin. Und zu sehen, wie...
Aber 100 Prozesstage muss ja auch erstmal finanziell aushalten.
Genau, das wird eine ganz schön krasse Herausforderung. Und es könnte sein, dass ich das mein Leben lang abstottern muss und abbezahlen muss. Das ist beängstigend. Und ich habe gleichzeitig aber die Hoffnung, weil das ist das, was wir gesehen haben. Als der Gegenwind am größten war, war auch der Rückenwind am größten. An dem Tag, an dem sie in meine Wohnung gestürmt sind, sind nachmittags noch in Berlin 1000 Menschen von der Siegessäule zum Brandenburger Tor gegangen, ungehorsam und haben protestiert. Es haben sich tausende Menschen daraufhin angemeldet, Teil der letzten Generation zu sein. Bei den ersten Razzien, die wir hatten, haben sich 2000 Menschen selber angezeigt bei der Staatsanwaltschaft und gesagt, dass sie Teil der letzten Generation sind. Als sie unsere Spendengelder beschlagnahmt haben, haben innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, Menschen 300.000 Euro gespendet und wir konnten weitermachen. Der Rückenwind war am größten, wenn der Gegenwind am stärksten war. Und das ist auch was uns die Geschichte zeigt. Nämlich, wenn der Staat sich am stärksten entlarvt, dann sind die Menschen auch bereit, auf die Straße zu gehen. Und ich habe diese Hoffnung, wir haben da vorhin kurz drüber gesprochen, dass jeder Mensch in sich so einen Triggerpunkt hat. Wenn der angetriggert wird, dann sagt die Person so, jetzt ist das aber zu viel. Jetzt geht's zu weit. Und dann ist die Person bereit, aus der Komfortzone zu treten und auch auf die Straße zu kommen. Und das haben wir im Kleinen mit der letzten Generation erlebt. Dass Menschen vorher gesagt haben, boah, auf die Straße kleben, never, würde ich mich nicht trauen. Aber das geht zu weit. Und die dann mitgemacht haben. Und wenn wir das im Großen kreieren können, und das können alle möglichen Momente sein, das können Sachen sein wie, die furchtbaren Pläne der Remigration von der AfD. Und plötzlich gehen 100.000 auf die Straße. Wenn wir das aber kanalisieren können in wirklich einen Aufstand, der darauf entsteht, dann kann, glaube ich, sehr, sehr viel ganz schnell in eine andere Richtung kippen, als wir uns das nur vorstellen können. Und das gibt mir so viel Energie und Motivation, eben weil ich es auch schon so im Kleinen spüren durfte. Weißt du, ich durfte das erleben im Moment, der wahrscheinlich so einer der schlimmsten Momente in meinem Leben war. Danach diese krasse Solidarität zu spüren und zu sehen, wie daraus Rückenwind entsteht. Das habe ich gespürt und diese Motivation versuche ich den Menschen weiterzugeben und zu sagen, hey, das, das kann funktionieren, wenn wir das im Großen versuchen.
Es ist das, was dich auch dranbleiben lässt, also Hoffnung macht.
Definitiv. Das ist das, was mir die größte Energie gibt. Zu wissen, dass ich mich in eine Geschichte von Protest anreihe, die all das, was wir heute als Errungenschaften haben, erkämpft haben, obwohl man ihnen gesagt hat, es ist unmöglich. Und sich da einzureihen. Und wir hatten mit der letzten Generation diesen kleinen Versuch. Und da ist, glaube ich, ein Funke entstanden. Und wenn wir daraus ein Feuer entfachen können, das gibt mir einfach eine riesengroße Hoffnung. Ja.
Hast du Vorbilder oder habt ihr Vorbilder in der Bewegung?
Ich habe nicht so ein konkretes Vorbild, weil leider ist es tatsächlich so, dass es in der Geschichte des zivilen Widerstands die allermeisten Menschen, die vorne standen, waren immer Männer. Und das finde ich gar nicht so einfach, mich da so zu identifizieren. Deswegen gibt es so ein paar unbekannte Persönlichkeiten, wie vielleicht Diane Nash in der Bürgerrechtsbewegung in den USA, die mich sehr inspirieren. Oder aus der Frauenrechtsbewegung, wo ich sagen würde, die inspirieren mich, die geben mir so kleine Funken mit. Und dann natürlich so in naher Zukunft irgendwie so Menschen wie Greta Thunberg, die eben auch gesagt haben, ich stelle mich jetzt einfach dagegen und ich bin bereit zu streiten. Wie du auch sagst, das hat mich sehr inspiriert heute, das nehme ich mit. Ich bin bereit zu streiten, ja.
Ja, andere erleben das ja dann als wütend, ne? Aber es ist ja auch, man will ja auch eine Veränderung, es geht ja nicht nur um die Wut. Eine Frage, die ich all meinen Gästen immer stelle, gibt es irgendein, zusätzlich zu dem eigenen Engagement, irgendeine Literatur, Instagram-Profil, Buch, Film, das du empfehlen würdest, das man sich mal anschauen könnte, auch inspiriert zu werden?
Ja, ich habe da ein bisschen drüber nachgegrübelt und ich habe gestern Abend, hatte ich einen Moment an einem wirklich heftigen Tag, also wie gesagt, sie haben jetzt ein Gericht hat jetzt dieses Verfahren eröffnet. Wir werden wirklich als kriminelle Vereinigung verfolgt. Das ist krass und auch persönlich sehr beängstigend. Und ich saß abends im Bett und dann habe ich mir nachträglich die Halftime-Show vom Super Bowl angeguckt. Ich bin gar kein Fan von Salsa, ich bin kein Fan von großen Shows. Ich habe überhaupt nichts mit Football am Hut. Und ich habe mir die angeguckt und es war so ein krasser Akt des Widerstands. In so vielen kleinen Schritten da drin. Und sich das anzugucken, kann ich sehr empfehlen. Weil mir hat es auf jeden Fall so Tränen in die Augen gebracht, weil ich dachte, krass, da ist gerade alles dagegen. Und unter Donald Trump sieht es so düster aus. Und dann so einen Akt der Rebellion da an den Tag zu legen, auf einer der größten Bühnen der Welt wahrscheinlich, das hat mich tief beeindruckt.
Ja, die größte angeblich, ne? Ja. Tatsächlich, das habe ich auch gestern gesehen und dachte, wow, das ist mutig.
Ja. Yeah.
Und es gab wohl ein Backup-Programm.
Oh, wow.
Das habe ich jetzt irgendwie neulich gehört, weil man ja auch nicht wusste, ob, keine Ahnung, was alles passieren wird, ne?
Ja, das ist so ein Akt der Rebellion. Das ist einfach nur beeindruckend. Ja. Und das ist nämlich das Ding. Wir sehen immer nur die negativen Nachrichten. Wir sehen immer nur, was alles so furchtbar ist. Aber Menschen tun sich zusammen und sie beschützen sich gegenseitig und sie sind nicht bereit, den Menschenfeinden alles zu überlassen. Ich glaube, das ist meine Empfehlung für so einen abendlichen kleinen Motivationspush.
Sind auch nur 13 Minuten, glaube ich. Das kann man auf jeden Fall kurz gucken. Carla, jetzt sind wir schon fast mit dem Aufzug angekommen.
Ja.
Ich hätte noch so viele Fragen gehabt. Ich hätte gerne mit dir noch darüber gesprochen. Vielleicht machen wir das noch mal an anderer Stelle. Über die Verantwortung der Medien zum Beispiel.
Ja, auf jeden
Weil
Fall.
Ich habe schon auch den Eindruck, dass da eine Menge schiefgelaufen ist. Und über die Parlament der Bürger. Also, wie man das gestalten kann, sich auch zu engagieren. Und auch, was es Also in diese Kala reinzugucken, wie ist es, wenn dann morgens um 4 die Polizei mit Waffe in deinem Schlafzimmer steht? Also das stelle ich mir alles andere als gut vor. Und auch, wie geht man dann damit um? Klar, die Situation ist irgendwann vorbei, aber das kann, also ich würde ja niemandem trauen mehr. Ich würde ja...
Wenn plötzlich alles, wovor du Angst hast, Realität wird, das ist schon krass, ja.
Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Danke, Raoul, für die Einladung. Es hat mir viel Freude gemacht.
Danke, das freut mich sehr. Lassen wir das unbedingt fortsetzen.
Gerne.
Und wenn die Aufzugtür jetzt aufgeht, wo geht's für dich weiter?
Ich steige gleich in einen Zug, fahre zu meiner Familie und darf mit der Kulturzeit dort morgen ein bisschen was drehen zur Veröffentlichung meines Buchs.
Ach cool, da wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes und die Halftime-Show und die neue Generation natürlich auch. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Schindler. Am Anfang der Folge haben wir uns gefragt, welche Taste man drücken sollte, wenn man den Aufzug ruft. Die Antwort: immer die Richtung, in die du fahren möchtest. Willst du nach oben? Drück die Fall-nach-oben-Taste. Und willst du nach unten? Drück die nach-unten. So hält der Aufzug nur für diejenigen, die in die gleiche Richtung fahren. Und du kommst schneller ans Ziel. Willst du auch mehr über Aufzüge erfahren? Dann steig doch bei uns ein. Unter schindler.de/karriere findest du viele Möglichkeiten, um mit uns nach ganz oben zu fahren.